Wisst ihr noch, was wir miteinander bis jetzt erlebt haben? Ah. Echt neu. Das war auch echt viel bisher, gell? Gehen wir es nochmal durch für uns selber. Ich finde es manchmal so spannend zu sehen, was Gott tut in einer Gemeinde zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann gibt es so Schnittflächen, wo man das angucken kann. Wir haben den Gemeindeunterricht, fangen wir hinten an, Gemeindeunterricht. 2 Jahre Geschichte junger Leute, die sich hier getroffen haben, die ich kennengelernt haben, die von Gott gehört haben, etwas Hintergrundinformationen über die Gemeinde bekommen haben. Und jetzt sozusagen hinein entlassen worden sind, nicht aus dem Gemeindeunterricht, sondern in unseren Gottesdienst, in die Gemeinschaft mit uns. Und ich hoffe, dass ihr ankommt, dass ihr euch nicht versteckt, sondern dass ihr euch traut, dabei zu sein, aufzutreten, euren Platz zu suchen, dass wir euch Raum geben, da sein zu dürfen unter uns, mit dem, was eure Fragen sind, was euch wichtig ist. Wir haben eine Zeit des Lobpreises gehabt. Herzlichen Dank dafür, dass man zur Ruhe kommt, sich nochmal ausrichtet und sammelt. Wir haben festgestellt, auch in Deutschland gibt es Indianer mit einem speziellen Anliegen auf Schleichpfaden Gottes zu den Herzen von Menschen. Ich wünsche euch da wirklich Gnade, ganz viel Gnade auf diesem Weg. Ja, und hoffe, dass Gott euch die Menschen bringt in diesem Sommer, die er vorbereitet hat für euch, dass ihr wirklich Heil bringen könnt in die Familien. Wir sind zusammengekommen, alle aus einer Woche, sehr unterschiedlich, mit völlig verschiedenen Erlebnissen, Höhen und Tiefen. Ich weiß gar nicht, sind Kropitschens da? Ich habe schon überlegt, ob sie unsere Anteilnahme brauchen, die ja diese Woche mit ganzem Herzen gehofft haben, Brasilien schlägt Deutschland. Das ist natürlich... Ja, also, ja, ich hoffe, dass wir alle im Glauben so gefestigt sind, dass wir auch den Abend heute durchstehen, egal wie er ausgeht. Eine Woche, die so verschieden ist, und am Sonntag kommen wir zusammen und hoffen, dass Gott für uns alle das Wort hat, was uns trifft. Und das hoffe ich auch. Die Zeit, die wir noch haben miteinander, möchte ich nutzen. Zunächst einmal auch ganz herzlich Danke zu sagen dem Manuel, der oben an der Technik sitzt und wunderbar versucht, alles hintereinander zu bringen. Und jetzt bin ich heute Morgen gekommen und habe gesagt, ich habe auch noch 2 Sachen. Manuel, wir starten mal mit der PowerPoint. Ja? Wow, danke. Einst und jetzt, Paulus hat in dem Epheserbrief, den wir behandeln, im Grunde genommen 3 Kapitel. Das 3. Kapitel habe ich jetzt ein bisschen überhüpft. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall nochmal Bezüge dazu. Er hat 3 Kapitel lang in unterschiedlichen Akzenten und Schnittflächen ein Thema bewegt, nämlich die Frage, nee, du musst eins zurück. Wieso hüpft er immer weiter? Da bleiben wir. Ich sag dir Bescheid. Ich sag Bescheid. Wir haben 3 Kapitel lang die Frage im Grunde genommen von Paulus vor Augen geführt bekommen. Einst und jetzt. Einst, also in der Vergangenheit, einst habt ihr gelebt nach den Wertmaßstäben, die für euch wichtig waren. Nach Wertmaßstäben des Egoismus, nach Wertmaßstäben, die man in der Welt, in der ihr lebt, in eurer Umgebung für wichtig geachtet haben. Diese Wertmaßstäbe habt ihr gelebt. Ob da Vorurteile drin waren, ob da bestimmte gesellschaftliche und religiösen Praktiken drin waren, ob da ganz bestimmte Verständnisse drin waren, was man mit Geld macht oder wie man am besten sein Haus schützt mit irgendwelchen kleinen Hausgöttern und keine Ahnung. Also sie haben einen ganz bestimmten Lebensstil eingeübt. Das war früher, sagt Paulus. Dann ist etwas passiert. Ihr habt Jesus Christus kennengelernt. Und jetzt beschrieb er in den Kapiteln 1, 2 und teilweise auch 3, jetzt ist etwas wirklich anders geworden. Und ich habe die beiden Bilder beim letzten Mal nachgeliefert, um das auch nochmal deutlich zu machen. Es ist in unserem Leben, wenn wir unser Leben angucken, ist in unserem Leben manches geblieben. Ja, ich bin nach wie vor von meiner Körpergröße derselbe, von meinem Gewicht derselbe, ich gehöre in dieselbe Familie, ich besuche dieselbe Schule, ich habe dieselben Vorlieben und Stärken. Also ich habe es nicht erlebt, dass durch die Bekehrung zu Jesus Christus ich zum Mathematiker wurde. Ich meine, er hätte eine Chance gehabt, der Herr, ein Wunder zu tun. Aber vielleicht war das auch in seinen Augen sowieso aussichtslos. Egal, Tatsache ist jedenfalls, ja, ne? Es gibt Dinge, die waren immer so. Und die beiden Landschaften machen das deutlich. Die Landschaft ändert sich nicht radikal. Und doch ist zwischen beiden Bildern genau derselbe Zusammenhang. Nämlich es gibt ein Jenseits und ein Diesseits, ein Hier und ein Drüben, ein Eins und ein Jetzt. Es gibt auf der einen Seite ein Land mit ganz anderen Gesetzen als auf der anderen Seite des Flusses. Es gibt auf der einen Seite des Schildes eine andere Sprache als auf der anderen Seite des Schildes. Dort gibt es andere Gesetze und eine andere Währung. Wenn wir uns bekehren, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, wenn wir unser Leben Jesus geben, passiert genau das, dass mit einem Mal wir sozusagen aus dem, Paulus sagt es bei den Kolossern so, wir sind vom Reich der Finsternis hineingerückt in das Reich oder hineinversetzt in das Reich des Lichts. Wir haben also eine Grenzüberschreitung erlebt. Wir kommen von dem einen Herrschaftsbereich der Finsternis hinein in den Herrschaftsbereich des Lichtes des Sohnes Gottes. Das ist die Botschaft, die hier an dieser Stelle mitschwingt, die er also grundgelegt hat. Und in den nächsten Kapiteln, jetzt ticken wir einen weiter, geht es also um die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Und ich fange an, ich denke, wir werden heute nur bis zu Vers 7 kommen. Eigentlich hatte ich mehr vor, aber das schaffen wir bis Vers 7, hoffe ich. So ermahne ich euch denn, ich lese wieder nach meiner Übersetzung, der Herder-Übersetzung, die ist so sprachlich am bekömmlichsten, die ist nicht ganz so holprig und doch sehr genau in der Übersetzung. So ermahne ich euch denn, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr bei eurer Berufung zu einer Hoffnung berufen worden seid, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Das ist wieder Paulus at its best, oder? Da fehlen ihm fast die Worte, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und wenn man im Kommentar nachliest, was meint Paulus damit? Da schreibt ein Professor, da fragen wir lieber nicht nach, wir kommen auf keine schlüssige Antwort. Also, das fand ich sehr ehrlich, wo er dann so, das kann man überhaupt nicht. Aber wir merken, es geht da um Gott, der so groß ist, dass er alles erfüllt. Und dabei belassen wir es dann auch. Ja, Nachfragen sind an der Stelle dann auch nicht erlaubt. Einem jeden von uns aber wurde die Gnade verliehen, nach dem Maß, wie Christus sie ihm zuteilte. Erste Beobachtung, Manu, jetzt müssen wir zwei überspringen. Nochmal. Jetzt, wunderbar. Erste Beobachtung. Wenn wir den Text hören, wenn wir ihn lesen, dann heißt das, ich ermahne euch, denn wandelt würdig die Berufung, die an euch ergangen ist. So heißt ja auch die Predigt, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Was ist damit gemeint? Zuerst einmal, erste Beobachtung. Wir sind von Gott in Christus gerufen. Na ja, gut, und was macht das jetzt? Das macht einen sehr großen und bedeutsamen Unterschied. Das bedeutet, indem Gott uns in Jesus Christus anspricht, indem wir, so wie ihr im Gemeindeunterricht, wie wir in Gottesdiensten in Predigten, wie wir in Gesprächen auf Zeltlagern, wie wir in Gesprächen am Arbeitsplatz mit Menschen über Jesus Christus reden, geschieht genau das, dass Gott uns Menschen in Jesus Christus anspricht und ruft. Kehr um zu mir, denn ich bin die Quelle des Lebens. Wir sind von Gott in Christus Gerufene. Wir sind von Gott in Christus. Und das bedeutet, dass wir in einer Situation stehen, in der wir aufgefordert sind, Antwort zu geben. Wir kennen das, Wir sind zu Hause und rufen, ist jemand da? Hallo? Und Ärger gibt es immer dann, wenn man nichts sagt. Und die Frau einen dann findet. Ich habe gerufen, du hast nichts gesagt. Ja? Oder auch die Tochter kommt, hallo, ist jemand da? Man sagt nichts. Ach, du bist ja doch da. Also wir sind in der Situation, dass wir Antwort geben sollen und Antwort geben müssen. Wir sind von Gott in Christus gerufen. Erste Beobachtung. Und wenn wir diesen Ruf gehört haben, wenn wir sozusagen Antwort gegeben haben, im positiven Sinne, nicht so, das geht mir jetzt hinten vorbei, ist mir doch egal, ist auch eine Antwort, aber eine negative. Ich habe den Ruf gehört und überhöre ihn oder erkläre ihn für nicht bedeutsam für mein Leben, mit den dazugehörigen Konsequenzen. Aber wenn wir ihn gehört haben, wenn wir darauf eingegangen sind, dann, so sagt uns die Bibel, das ist so der fromme Sprachgebrauch, haben wir uns bekehrt. Was ist da passiert, wenn wir uns bekehren? Es gibt in dem ersten Kapitel des Thessalonicher Briefes, in Kapitel 1, Vers 9, einen kleinen Auszug, wovon die Theologen, die Übersetzer und die Bibellehrer sagen, hier beschreibt Paulus eigentlich, was in der Missionspredigt damals, als er unterwegs war, Inhalt war. Wie hat er Bekehrung gepredigt? Was waren die Inhalte, die er weitergegeben hat? Und er schreibt, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Zu einer Bekehrung gehört also, dass wir uns von den Götzen weg zu Gott hin wenden. Das bedeutet immer ein Weg von und hinzu. Immer ein, ich drehe mich um, ich gehe einen Weg in die Richtung, das höre ich auf, drehe mich um und gehe einen anderen Weg, einen neuen Weg mit Jesus Christus. Ihr habt euch von den Götzen zu Gott hingewandt. Nun kann man sagen, ja gut, toll, jetzt haben wir dann sozusagen Erlösung und jetzt müssen wir halt däumchendrehenderweise warten. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, mein Taufvers und mein Taufspruch, den hefte ich weg, den lege ich in meine Bibel. Und die Bibel kommt dann ins Regal und das Regal kommt in den Keller. Und wenn es wichtig ist, dann hole ich es halt wieder raus. Ich hoffe, ich vergesse es nachher nicht, wenn ich dann sozusagen bei Gott im Himmel ankomme, dass ich meinen Taufschein dabei habe und ihn überzeugen kann, ich gehöre in den Himmel. Manche von uns denken so. Und es gibt sicherlich auch geistliche Strömungen in Deutschland, wo in den Kirchen an manchen Stellen das vorherrschend gelebt wird und geglaubt wird. Aber auch unter uns haben wir manchmal diesen fatalen Irrtum, dass wir denken, ja, wenn wir getauft sind, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir zur Gemeinde gehören, dann ist alles gut. Paulus macht in diesen Versen deutlich, es ist nicht alles gut, sondern es geht darum, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ihr habt vielleicht, wenn ihr pfiffig gewesen seid, bei dem Lesen der ersten Textsequenz die zweite Folie entdeckt, da gab es so zwei, drei Worte, die waren in Giftgrün. Erinnert ihr? Die visuellen Typen unter uns müssten das hier, also das war das Wort wandelt und was war das andere? Befleißigt euch. Kleiner Hinweis, alles was sozusagen To-Do ist, Aufforderung an uns, Hinweise in der Bibel, wo wir aufgefordert werden, etwas zu tun, markiere ich mir mit einem Buntstift grün. Das ist so mein Trick. Dann kriege ich immer mit, wenn ich einen Bibeltext angucke, die Bibel ist dann irgendwann bunt, ist ja, ist klar. Aber ich kriege mit, okay, da ist eine Aussage, da werde ich aufgefordert, etwas zu tun. Wir werden, wenn wir uns bekehrt haben, aufgefordert, etwas zu tun. Nämlich dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zur ersten Beobachtung gehört, wir sind nun durch Paulus nicht nur gerufen in Christus, sondern auch aufgerufen. Wir sind aufgerufen, und zwar Kirche oder Gemeinde zu gestalten. Manche sagen von uns, ja, wir sind keine Kirche. Ihr Lieben, lasst euch trösten, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht, wir sind es doch. Und ich habe mal in einer Sitzung von einem Arbeitskreis bei den Pfingstlern damals noch, die sagten, na, wir sind keine Kirche. Und dann habe ich gesagt, also ich kann das ganze Gezeter nicht verstehen. Kirche ist die deutsche Ableitung von Kyriake im Griechischen, das heißt dem Herrn gehörig. Und ich finde das überhaupt nicht anstößig, dem Herrn gehörig zu sein. Und in dem Sinne können wir richtig Kirche sein, weil wir dann gehören wir dem Herrn richtig. Ja, so, in diesem Sinne. Also, wir sind aufgerufen, dem Herrn gehörig zu sein, also Gemeinde, das ist für uns bekömmlicher, zu sein. Und zwar, indem wir nun Gemeinde und Kirche miteinander gestalten. Das ist nicht nur einfach so. Das passiert nicht nur einfach irgendwie. Wir sind versammelt und der Rest ist dann so Schlaraffenland. Mund auf und die gebratenen Tauben des Friedens schweben in unser Herz. Und die bösen Gedanken verlassen uns und die guten Gottes lassen sich um mich nieder. Manche von uns glauben so ein bisschen so, die Gemeinde als Gegenentwurf zu allem, was im Alltag passiert. Das ist irgendwie so Schlaraffenwunderland, Alice Wonderland. Aber Paulus hatte eine sehr nüchterne Sicht von den Dingen. Wir sind gerufen, aufgerufen, weil wir uns bekehrt haben, weil wir Jesus geglaubt haben, weil wir mit Jesus unterwegs sind, sagt Paulus, wandelt jetzt so, wie es diesem Ruf und Anruf Gottes an euch entspricht. Da hat sich was verändert, einst und jetzt. Nun gilt es das, was ihr erworben habt, nun gilt es den Stand, in dem ihr seid, auch aktiv zu gestalten. Ticken auf die nächste Folie. Und Paulus macht in unserem Text, den wir lesen heute, in unserem Text zunächst einmal drei Dinge deutlich. Zweite Beobachtung. Paulus will, dass wir Gemeinde gestalten und dabei steht ihm unbedingt vor Augen, dass er Fehlhaltungen, die Gemeinde, habt ihr gemerkt, ich habe es jetzt umgestellt, es ist jetzt bekömmlicher, Paulus korrigiert die Fehlhaltungen, die Gemeinde oder Kirche Jesu bedrohen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, in unserem Text, wenn ihr euren Bibeltext dabei habt und reinlesen möchtet, dann lesen wir dabei folgende Stichworte. Paulus sagt, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, und zwar in aller Demut, Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragend, eifrig bemüht, das Band des Friedens zu bewahren. Wenn Paulus so etwas schreibt, kleine Lesehilfe, ist es immer spannend, in der Bibel zu fragen, warum schreibt er das? Wozu muss Paulus das einer Gemeinde sagen? Wie sieht denn die Wirklichkeit aus, die er vor Augen hat, damit er sowas schreibt? Wandelt würdig der Berufung. Also es bedeutet, es gibt eine Situation, eine Gefährdung in der Gemeinde, dass man so weiterlebt wie früher. Man lebt sozusagen die gleichen Wertmaßstäbe wie früher oder die Haltungen. Man lebt vielleicht wie früher auch im Anspruchsdenken, gar nicht mal in Demut. Demut heißt übrigens im Deutschen, ist die Ableitung von Dienmut. Den Mut zu haben, zu dienen. Das heißt, ich bin bereit, mich als Erster zu bücken, damit es dem anderen gut geht. Nicht gerade ein Wert, der in der Gesellschaft verbreitet ist und auch in Gemeinden eher zum Spezialdienst gehört, habe ich manchmal den Eindruck. Wir sind viel eher unterwegs in der Haltung, wir wissen, wie es immer richtig geht. Ich bin ja nur manchmal gemein, ich sage das jetzt auch, damit ihr euch nicht ärgert. Ich habe manchmal so gedacht, ein bisschen ist die Gemeinde wie die Muppet Show. Kennt ihr das? Unten ist Ernie und dann Kermit der Frog, der Frosch und Miss Piggy und Fuzzy und die ganzen netten, tollen Figuren und sie versuchen eine ganz tolle Show zu machen. Sie geben ihr Bestes, Sie machen Musik, sie machen Schauspiel, sie versuchen auf tolle, unterhaltsame Weise Menschen Inhalte beizubringen, damit sie was lernen. Und was war immer bei der Muppet Show die Schlussszene? Wer kennt sie? Ich sag's euch. Waldorf und Sadler. Die zwei alten, bärbeißigen Leute auf der Empore. Na, 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 na. Sie hatten immer etwas zu meckern, aber sie waren nie auf der Bühne. Und manchmal habe ich den Eindruck, in manchen Gemeinden habe ich den Eindruck, die Empore ist überfüllt. Da hocken wir alle und wissen, wie es richtig geht. Jeder weiß es. Jeder hat einen anderen Anspruch. Und die ganz Schlauen reden nicht drüber, weil man könnte sie dann daran sozusagen wieder darauf ansprechen. Sagen wir mal, das war doch so deine Idee. Gell? Anspruchsdenken. Wir wissen, wie es richtig geht. Und wir sagen es dem anderen auch. Und wir kritisieren ihn. Die Folge davon ist, dass wir andere aufgrund eines immer sozusagen verfehlten Anspruchs, der mir nicht genügt, kann ich immer kritisieren und vor allen Dingen meine eigene Seele versauert und vergiftet. Weil wenn mein Anspruchsdenken nicht erfüllt wird, werde ich bitter, werde ich nachtragend, werde ich zynisch, werde ich verletzend. Wandelt würdig der Berufung in aller Dienmut würde bedeuten, übt eine andere Haltung ein, als Anspruchsdenken zu trainieren. Habt den Mut, zu dienen und zu schauen, wo der andere Hilfe und Unterstützung braucht. Eine andere Gefährdung, eine andere Fehlhaltung, die die Gemeinde Jesu bedroht, ist Kleinkariertheit. Paulus schreibt, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, in aller Demut und Sanftmut. Habt den Mut, sanft zu reagieren, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wenn es schwierig wird, wenn etwas daneben geht. Oft sind wir an der Stelle gerne kleinkariert. Wir wissen auf Punkt, Komma und Jota, was zu welcher Zeit, an welcher Stelle nicht richtig gelaufen ist. Und wir sagen es auch. Und die Atmosphäre, die dabei entsteht, ist eine Atmosphäre der Angst, Fehler zu machen. Wir haben nicht den Mut, uns mit sanften Worten zu begegnen. Wir haben nicht den Mut, uns sozusagen zu helfen, dass aus dem Fehler eine Erfahrung wird, die uns beim nächsten Mal hilft. Wir stellen eher so vom Anspruchsdenken und von unserem kleinen wirklich hochprozentig absoluten Denken, wo die Fehler sind, stellen wir fest. Und was wir eigentlich damit erweisen, ist ein Geist der Gerechtigkeit. Ein Geist, der sozusagen Jurisprudenz übt, der Rechtsprechung übt, der urteilt und verurteilt. In einem solchen Geist ist kein Raum für Gnade, ist kein Raum für Erbarmen. Jakobus schreibt in seinem Brief, Erbarmen triumphiert über Gericht. Wir sind ungeduldig. Wir haben nicht den Mut, lange geduldig zu sein. Langmut ist die Ausdauer, geduldig zu sein. Viele Menschen beten ja vor Gott, Herr, Herr, schenk mir Geduld. Ich warne euch. Wer das betet, muss damit rechnen, dass Gott es erhört. Und ich sage euch eins, was dann passiert, bei euch geht, so sagt man heute umgangssprachlich, da geht der Punk ab. Gott wird euch kontinuierlich in Situationen bringen, wo ihr fortwährend Anlass habt, genervt zu sein. Anders lernen wir nämlich nicht Geduld. Geduld wird gelernt. Jesus lernte, kennt ihr die Stelle? Hebräer Kapitel 5. Jesus lernte Geduld. Wie geht es weiter? An dem, was er litt. Daran hat er Geduld gelernt. Geduld, mit Gott unterwegs zu sein. Geduld, an der Hand Gottes zu bleiben. Eine Haltung in der Gemeinde ist Ungeduld. Wir haben nicht Geduld miteinander und wir haben manchmal auch keine Geduld mit Gott. Herr, ich möchte reif sein mit 24. Das ist ein frommer Wunsch, sagt der Herr, ich erfülle ihn dir gern. Frag mich wieder, wenn du 68 bist. Und wir erleben ja diesen Wahnsinn in unserer Gesellschaft. Wenn man Ausschreibungen, Dienstausschreibungen liest, ich weiß nicht, ob das hier bei dem großen Konzern auch so ist, aber bei manchen Konzernen hat man, wenn ich so in die Zeitung gucke, manchmal hat meine Frau mir so aus Spaß so Stellenanzeigen vorgelesen von irgendwelchen großen Firmen. Da sollten Leute spracherfahren sein, 4 Fremdsprachen, Doktortitel, mehrfache Berufserfahrung, verschiedene Auslandsaufenthalte und das Ganze möglichst um 30. Ich frage mich immer, wofür solche Leute, die das in so Zeitungen schreiben, eigentlich Geld kriegen. Die müssten bestraft werden. Das geht gar nicht. Ja, du musst nur ein Kriterium davon erfüllen, sagt man dann meistens. Ich denke, ja, okay, ich bin 30. Aber das reicht dann auch wieder nicht. Ja? Paulus warnt die Gemeinde und korrigiert die Gemeinde und sagt, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, in Demut, in Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragend. Ihr Lieben, das steht nicht tragend. Paulus ist Realist, der weiß, dass das nicht funktioniert. Das heißt nicht, traget einander in Liebe. Das hat sich Paulus schon abgeschminkt. Sondern wir müssten den Wort so, haltet einander in Liebe aus. Ertraget einander. Und es gibt eine Sequenz im Evangelium, wo Jesus seine Jünger fragt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich das noch aushalten mit euch? Wo das nicht vorhanden ist, wo die Haltung nicht getragen ist von dem Gedanken, von dem Wunsch und dem Willen, ich will mit dir klarkommen. Ich will mit dir beten können. Ich will dir vergeben können. Ich will mit dir gemeinsam zu Menschen kommen und mit Menschen reden können über Jesus Christus, ohne dass wir uns im Weg stehen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben, auch wenn du Dinge anders siehst. Ich will, dass unsere Herzen warm, weich und beieinander bleiben, dass wir einander nicht anklagen, dass wir einander nicht in Klagen sozusagen ersticken. Dort, wo Menschen einander nicht in Liebe ertragen, klagt man an. Du immer mit. Und er kennt das aus unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen. Es gibt so viele Situationen, wo Menschen Dinge tun, die uns auf den Keks gehen. Und je mehr ich klage und anklage, desto mehr distanzieren wir uns voneinander, desto kälter werden die Herzen, desto erbarmungsloser unser Urteil. Und das letzte, Gleichgültigkeit. Es heißt in unserem Wort, Paulus korrigiert und sagt, ich möchte, dass ihr einander in Liebe ertragt, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Was ist denn das Gegenteil von eifrig bemüht? Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal. Ist nicht meine Sache. Muss ich doch nicht. Ich habe, und das ist ja das Tolle, wir betuppen uns ja gerne selbst, gell? Ha, ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nichts gemacht. Und wer nichts macht und nichts sagt, macht auf jeden Fall keine Fehler. Und ich würde jetzt mal ganz vorsichtig dahinter schreiben, kommt aber vermutlich sicher in die Hölle, Klammer zu. Ja, damit das mal klar ist. Paulus sagt, seid eifrig bemüht. Ja, wie? Soll man als Christ etwas machen für die Erlösung? Nee, aber weil man erlöst ist, soll man was machen. Das ist ein Unterschied. Weil ich Jesus liebe, weil ich Glied der Gemeinde bin, weil Christus der Herr ist, der alles für mich erstritten hat, weil Jesus mich liebt. Deshalb soll ich mich eifrig bemühen, dass Friede und Liebe in der Gemeinde sozusagen eine Chance bekommt. Wir ticken ein weiter. Es gilt, das empfangene Heil in Christus verpflichtet, zu einem bestimmten Sozialverhalten innerhalb der Gemeinde. Ich habe es nicht harmloser formulieren können. Also, das, was wir in Jesus Christus empfangen haben, ist für uns, wenn wir Jesus glauben, Verpflichtung, dass unser Verhalten untereinander und miteinander, das ist mit Sozialverhalten gemeint, dass wir sozusagen das zwischenmenschliche Miteinander nach dem Verständnis und nach den Worten Gottes versuchen zu gestalten. Dass wir bereit sind, einander zu dienen. Dass wir den Mut haben, sanft zu reagieren. Dass wir uns auf den Weg machen. Manche sagen ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Hart, dann lern es. Ja, von wem? Dann musst du dir das was sagen lassen von jemandem, der vielleicht älter ist und da Erfahrung hat. Echt? Ja, ganz echt. Wir können manche Dinge nur lernen. Wie machst du das? Wie geht das bei dir? Ich habe auch nicht alles auf einmal gelernt. Das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess. Es gilt darum, dass wir lernen, einander in der Gemeinde so zu begegnen, wie es der Gesinnung Jesu entspricht, wie es uns die Bibel anleitet zu tun, in unserer heutigen Zeit damit umzugehen, Geduld zu haben, einander in Liebe zu ertragen. Es ist nicht ins persönliche Belieben gestellt. Das ist gegen das aktuelle Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Der Anspruch der Bibel ist, dass wer in einer Gemeinde Jesu lebt, in einer Gemeinde Jesu ist, auch in dieser Gemeinde miteinander mit den anderen versucht, diese Gemeinde zu gestalten. Und das nicht nur als eine Option im Sinne von, das könnte man mal so machen, sondern der Anspruch dahinter, dass die Gemeinde und dass die Menschen in der Gemeinde es wollen, dass in ihrer Mitte ein Lebensstil gepflegt wird, ein Lebensstil entwickelt wird, eine Atmosphäre vorherrscht. Dass wenn Menschen kommen, spüren, hey, bei euch ist es anders. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich euch Indianer fragen würde, am Ende von Freizeiten werden manche Kinder gesagt haben, ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas gibt. Die sind 1 bis 2 Tage vielleicht wirklich verspult, weil sie nicht wissen, sind die echt oder machen die nur Blödsinn mit uns. Weil es so anders ist, wie man miteinander umgeht. Ist das belastbar? Liebst du mich wirklich? Kann ich neu anfangen? Kann ich dir vertrauen? Können wir zusammen beten? Und in unserer Gesellschaft herrscht zurzeit vor, alles ist optional. Egal, was du machst. Es ist gut, wenn es für dich gut ist. Es ist okay. Hey, ist alles okay. Wenn du Voodoo gut findest, ist okay. Wenn du indisch unterwegs bist, ist okay. Ist alles, wenn es dir gut tut. Aber bitte erhebe keinen Anspruch an mich. Jeder macht sein Ding. Nächste Folie. Der persönlichen Beliebigkeit und Vielgestaltigkeit stellt Paulus die Eindeutigkeit und Einheit in Christus entgegen. Es ist in unserer Gesellschaft so geworden, jeder macht, was er will. Hier. Ne? Jeder macht sein Ding. Umgangssprachlich. Jeder macht, was ihm persönlich wichtig ist. Das Neue im Reich Gottes, das Neue in der Gemeinde ist die Schreibweise. Jeder macht sein Ding. Jeder ist bemüht, im Sinne Jesu zu agieren und untereinander, miteinander umzugehen. Dazu lade ich uns ein.